Ja, so viel zur Vision.
Lass mich noch einen Satz ergänzen. Ich bin unter anderem auch getrieben von einem Einwand, der schmerzhaft ist, aber sehr richtig, dass die Leute sagen, das, was ihr an Gesellschaft anstrebt, hat es noch nie gegeben. Unser einer war schon 2000 Jahre in der Mehrheit und unterdrückt. Also was ihr da wollt, ist ungeheuerlich. Also die Leute haben ja recht, dass sie sagen, ich strebe eine Gesellschaft an, wo wir Normalärsche sozusagen uns selber organisieren und wo wir keine Leute mehr über uns haben, die bestimmen, wo es lang geht. Also damit ist auch diese Vision geprägt von solchen Debatten, denen wir uns in der Fabrik zu stellen hatten. Es muss etwas angedacht werden, wo die Leute das Gefühl haben, das wäre eine Demokratie, da hätten wir alle, Regie und nicht ein paar Experten da, und die uns wieder nass machen. Das haben die sozialistischen Vorbilder eben halt auch versaut, dass die Leute sagen, macht ihr so weiter, kommt ihr da oben dran, dann sind wir doch wieder die Gelackmeierten. Und da muss eine Vision her, wo man da mal rauskommt aus diesen Zwängen.
Ich habe drei Fragen, ich versuche mich kurz zu halten. Aus deinen letzten Sätzen wird es ein bisschen deutlich, dass in eurer Firma schon relativ klares Klassenbewusstsein herrscht. Also dass den Leuten schon klar ist, die da oben, also aus so einer Oben-Unsicht ist, relativ sich relativ durchlässt. Das höre ich gerade so ein bisschen raus, was du da gesagt hast.
Klassenbewusstsein meinst du jetzt? Ja. Also, es gibt ja wenige Belegschaften, also aus dem Automobilbereich, zumindest in der Bundesrepublik, wo so viele Streiks passiert sind wie bei Opel in Bochum. Also ich würde sagen, bei uns ist, und das hat viele Gründe, ein Bewusstsein da, dass man nicht warten kann, ob die Gewerkschaft irgendwie pfeift oder der Betriebsrat pfeift, sondern dass die Leute wissen, wir müssen unter uns, müssen wir uns absprechen und was machen. Und dann können wir gucken, wie weit können wir die Gewerkschaft nutzen oder den Betriebsrat nutzen. Macht Klassenbewusstsein, allgemein haben die Leute alle so ein Bewusstsein von die da oben und wir hier unten. Ne? Aber ich würde das jetzt nicht gleich Klassenbewusstsein nennen.
Meine zweite Frage wäre, wie ist das entstanden? Also dass die Gewerkschaft da so relativ selbstbewusst aus dem Vorgehalten wird, wenn sie selber nicht aus dem Quark kommt? Und B, würde mich einfach ein bisschen mehr eure Praxis interessieren, weil das, was du dann vorgelesen hast, scheint mir rhetorisch und im Sinne der Vermittlung ganz interessant. Und meine Frage wäre aber tatsächlich, wie reagieren die Leute darauf? Wie viele seid ihr darauf in eurer Gruppe? Das würde mich auch nochmal interessieren. Und wann findet ihr oder was hat die Möglichkeit jenseits von dem Verteilen, von was Schriftlichem, was ja immer viel abstrakter bleibt, sondern sich irgendwann trifft und zu diskutiert? Habt ihr dort Strategien entwickelt, um den Leuten auch richtig in Kontakt zu kommen und einen längerfristigen Diskurs anzuleiten?
Also wir haben, ich habe das hier ein bisschen ausgeführt, wir haben auch nur Ansätze von so einer weitertreibenden Debatte gehabt und unter die Leute gebracht. In verschiedener Art und Weise. Das ist jetzt nicht so, dass wir da sozusagen bei Opel in Bochum Umfeld hätten, wo ein breites Interesse an einer Idee von kommunistischer Gesellschaft oder so da wäre. Also nicht umsonst wende ich mich auch an die Leute, die bereits eine Kritik, also eine Kritik die meine Kritik oder am Kapitalismus teilen. Auch innerhalb unserer Gruppe ist das nicht einhellig. Das sind nicht alle so, sagen wir mal, beziehen sich nicht alle von uns auf Marx, so wie ich das etwa mache mit meiner Kapitalismuskritik. Also das wäre ein falsches Bild, wenn ich jetzt behaupten würde, unsere Gruppe lebt in so einer Debatte. Unsere Gruppe lebt erstmal auch in der Verteidigung gegen den Scheiß, der da ständig abrollt von Seiten des Managements. Wir waren 92 noch 19.200 Leute da und jetzt arbeiten knapp 6.000 noch bei Opel. Da sieht man was da eigentlich abgeht. Ne? Aber wir sind einige in der Gruppe, die es satt haben, nur zu klagen. Und die sich einen Kopf machen und sagen, Mensch, die ganze Linke, die ist so gut im Anprangern, wir müssen uns mehr das Gehirn in Bewegung setzen, um zu einer hoffnungsträchtigen Vorstellung zu kommen, Leute da mitzureißen, sich da den Kopf zu machen, wie es anders sein könnte. Also insofern, wenn ich jetzt erzähle über unsere Praxis und über die Streiks, dann ist das wieder ein anderes Thema. Das kann ich auch machen, aber ich möchte eigentlich lieber eine Debatte sozusagen oder einen solidarischen Streit darüber, welche Ansätze es vielleicht dann noch gibt oder wie man mit solchen Erfahrungen sinnvoll umgehen kann, um über diese andere Welt nicht nur in Phrasen zu reden, sondern das vorstellbar zu machen.
Also was ich ganz interessant finde, bei dem, was du von euch erzählst, wenn ich das mal vergleiche mit Geschichten, die jetzt zum Beispiel, ich glaube, keiner von denen da, das finde ich ein bisschen schade, im Zusammenhang mit dem Streik im öffentlichen Dienst vorletztes Jahr, ist also hier, also nicht nur da, aber also zum Beispiel im Klinikum in Göttingen war also nicht nur sowieso eine ziemlich hohe Streikbereitschaft, das gab es an anderen Stellen auch. Aber ich weiß, dass darüber wirklich Leute aktiv geworden sind, die das vorher nicht waren oder zumindest nicht so waren. Ist irgendjemand vom Klinikum hier, bevor ich jetzt weiterrede? Nee, ich glaube nicht. Ne? Und ich weiß, dass da auch wirklich jetzt sozusagen so ein Bodensatz von Leuten entstanden ist, die aber noch in einem viel unausgegoreneren Stadium jetzt so am Gucken sind, wie sie weitermachen können, als ihr das jetzt schon seit Jahren tut. Ne? Das sind wirklich auch Leute, die über den Streik aktiviert worden sind, die definitiv eigentlich auch gewerkschaftsorientiert, die meisten meines Wissens auch Gewerkschafter sind, sich aber total reiben mit dem, was halt eben von Seiten altgedienter Personalräte läuft. Ne? Und jetzt wirklich auch versuchen, Diskussionen anzustoßen, im Betrieb selber anzustoßen. Und das ist, wenn man sich den Streik von der GDL anguckt, die werden zwar auch da eher wohin getrieben, wo sie von sich aus, glaube ich, gar nicht hin wollten, aber wenn wir vielleicht versuchen könnten, das, was du dargestellt hast, so ein bisschen in so einen Kontext zu packen oder auch Stichwort Organizing, Ansätze, die es ja hier und da gibt, dann sind immer einerseits immer so ganz punktuelle Geschichten. Und ich würde jetzt auch gar nicht irgendein rosa Streif von großer allgemeiner Umbruchstimmung oder so positiver malen wollen, aber auf der anderen Seite finde ich es schon interessant, also dass man verstärkt immer solche kleinen Mikrokosmen findet.
Also ich möchte dazu zweierlei Sachen sagen. Das ist jedes Mal, wenn Belegschaften sozusagen, wenn das über so einen Warnstreik mit einer Mütze auf und Pfeife im Mund, kann man eine Stunde pfeifen, dann geht man zurück. Wenn das eine andere Form annimmt, dass die Leute gesellschaftliche, also sich zusammentun, was riskieren, Beachtung finden, dann kommen auch unter den Leuten ganz andere Debatten auf. Ja? Also insofern finde ich solche Kämpfe, die jetzt nicht nach dem 0815-Muster ablaufen, dass irgendwer von oben sagt, so und so geht das, und dann geht man wieder zurück, sondern eben, ja, wo auch wirklich gerungen wird, machen wir weiter, machen wir nicht weiter, wie weit können wir gehen. Also da, die sind immer total wichtig, um eigene Stärke zu erleben, dass auf einmal andere Leute Angst kriegen vor einem. Ja? Die ganze Wirtschaft legt ihr lahm, sagt man den GDLern. Und die merken, wir können die ganze Wirtschaft lahmlegen, ist doch eigentlich wunderbar. Also das sind jetzt wichtige Erfahrungen. Ja? Aber ich finde dann, dass innerhalb dieser Erfahrung wir Linksradikalen ein schlechtes Bild abgeben im Großen und Ganzen. Ich habe einen Artikel geschrieben über das Auftreten von linksradikalen, kommunistischen, sozialistischen Gruppierungen bei unserem Opel-Streik 2004. Also, ich will das jetzt alles, ich habe das Ding hier bei mir, kann man im Leber nicht nachlesen, ja? Es war, ja, also wir können über uns selber dann wirklich nur lachen, was wir in solchen Kämpfen am Tor für einen Scheiß verbreiten. Dass da Leute, die sich wie auch immer nennen, dass die dann sagen, hier jetzt besetzt den Betrieb und produziert selbstständig weiter. Wobei die Leute sagen, hey, in so einem Autowerk selbstständig weiter produzieren. Wir haben einen am Apfel. Wir kriegen die Brocken aus Brasilien geliefert. Ne? Also keine Vorstellung. Jetzt schrieb eine Organisation, ist der Punkt gekommen, wo ihr die Umsetzung des Paragraphen so und so der nordrhein-westfälischen Verfassung fordern muss, enteignet die Großbetriebe. aktive Menschen, die im Betrieb organisiert sind, also jetzt MLPD in dem Falle, die sich einen Arsch aufgerissen haben, junge Genossinnen und Genossen, Vertrauensleute, ja, die Partei verteilt da ein Blatt. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass das jetzt von meinen Kollegen da gar nicht so geschrieben worden ist, wo drin steht, kämpft so lange, bis auf Opel-Ebene eine Betriebsvereinbarung durchgesetzt worden ist mit der 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das sind Anweisungen da, da macht sich diese radikale Linke, die macht sich da lächerlich. Ne? Wir sind da noch mal ein Stück, haben wir an Hoffnung wieder, also mehr Hoffnungslosigkeit da verbreitet. Also lest euch das durch, Formulierungen, es war auch, also, ich konnte mich sehr darüber aufregen und ich finde, was, wir haben es auch nicht geschafft in unserer Aufregung da, aber man kann eine Debatte führen und muss auch in so eine Debatte anregen über Arbeitszeitverkürzung in so einem Kampf. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt eine Forderung da reinhaue, streik so lange bis oder so, wo die Leute schon nach drei Schichten 500 Euro verloren hatten oder mehr. Also bis Weihnachten oder bis in alle Ewigkeit hätten wir das irgendwie in der Situation nicht gepackt, die 30-Stunden-Woche bei Opel da durchzusetzen. Kurzum, ich finde, dass sich kapitalismuskritische Leute, dass die, wenn sie dann dahin kommen und uns unterstützen und Solidarität organisieren, das ist immer wunderbar, aber dass wir unser einer, das wenig versteht, bei solchen Kämpfen bestimmte Debatten anzuregen über die Hintergründe dieser Auseinandersetzung und über eventuell auch mögliche Vorstellungen, wie man jemals aus diesem Scheiß verteidigen da um jeden Arbeitsplatz sich da lang machen, wie man aus der Lage rauskommt. Also da stellen wir als Minderheit da keine Hoffnungsträger dar.
Den meisten Ideen, wo ich noch nachfragen wollte, es war ja so, dass dieser Streit dort vor 3 Jahren, Oktober 2004, wo du sagst, es war ja als Belegschaftsversammlung deklariert, aber die Zeit wurde ja nicht bezahlt oder nicht produziert worden. Ist das so richtig?
Ja.
Verstanden. Mhm. Als die Sache losging, das war glaube ich Montag oder Dienstag.
Mittwoch war das, egal.
Ja, also es kündigte sich schon was an, da ging das los, da sagte ich mit mir hier in Göttingen, naja, so ein Arbeiter dort, der verdient bei so einem Automobilwerk, wo sie ja einigermaßen bezahlt werden, auf jeden Fall kriegt er halt seine 1.600 netto im Monat, Euro. Nach einer Woche hat er 400 weniger, die kriegt er nicht. Da würde ich sagen, nach einer Woche ist das Feierabend. Im Grunde genommen, er braucht 400 Euro oder mal die 1.200, die er hat, dann ist aber auch schon Schluss. Und absehbar ist ja dann, dass diese Sache eben aus diesem Grunde, wie ich nachher auch erfahren habe, zum Interview in der Google, dass eine Menge Kollegen dort in der Lohnpfändung unterliegen. Das heißt, sie haben bestimmte vertragliche Verpflichtungen, die müssen dieses Geld mal nicht rüberschieben. Was mache ich? Ich rufe an bei der Jungen Welt, ich schreibe da immer wieder mal Artikel und gehe mit dem Schölzen, dem Chefredakteur, ich sage, könnt ihr nicht meine Anzeige reinsetzen, auch wenn das wohl zeitlich gar nicht mehr hinreicht jetzt. Dass man im Grunde deutschlandweit da einen Aufruf macht und im Grunde eine Sammlung veranstaltet, dass im Grunde die da länger durchhalten, dass man ihnen sozusagen das Geld rüberschieben kann für ihre Ausfälle, wo sich eigentlich darin ausdrückt, dass aus der Gesellschaft im Grunde eine Unterstützung kommt für diesen Kampf, wo man sagt, wir lassen uns nicht alles gefallen mehr. Und wir können es durchhalten, weil wir Unterstützung aus der Gesellschaft bekommen. Selbst wenn es nur eben so ein paar Euro sind. Muss man vorstellen, da sitzen nur 4 Millionen Erwerbslose, jeder wird nur 1 Euro geben, die hat er auch übrig. Ne? Das wären ja schon mal 4 Millionen. Da kann man mit wie viel? Seid ihr da 6.000, ne? Seid ihr gewesen.
Nee, da waren es doch 11.000.
Ja, das ist doch schon schwierig. Das ist dann von dem an anderen Tag in einem Kommentar erwähnt worden. Und dann hat es irgendwann nochmal diese McCompel da in so einem Netzartikel und gesagt, das war's dann. Ich habe rumtelefoniert, noch die Woche, und habe aufgrund dieser Geschichte auch, du müsstest du kennen, viele werden es nicht mehr kennen. In den 70er Jahren gab es mal, gibt es ja auch noch, also ich immer diesen Express herausgeben, die Zeit mit Betriebsarbeit, also die sozialistischen Büros, und die hatten damals gegründet einen sogenannten Arbeiter-Solidaritätsfonds. Der den Sinn hatte, viele linke Gewerkschafter flogen damals aus der Gewerkschaft raus, da ist eine Listen aufgezogen. Jetzt mussten die klagen gegen die Gewerkschaft, aber wenn ich in der Gewerkschaft bin, muss ich im Grunde die Prozesskosten bezahlen, das kostet sehr viel Geld. Oder aber eben Belegschaften haben wild gestreikt, bekamen dann nur nicht, und da wurde also Geld verwendet für solche Zwecke so in den 70er Jahren, und ich bekam raus für diesen Heinz-Günther Langer und der Untertitel gesagt, wieso, das gibt's doch noch, das Ding. Das wird verwaltet von so einem politischen Aufwand, etwas grauer geworden, Rechtsanwalt. Aber im Grunde haben wir gesagt, gut, was soll's, ich habe das dann wieder bei der Zeitung gesagt, ich soll die nochmal anrufen, mal interviewen. Ne? Es kommt nichts, es geht ins Leere. Also mehr kann man gar nicht machen. Das zeigt ja im Grunde, dass dann im Nachhinein zwar Bücher gedruckt werden und das wird da glorifiziert, aber die einfachste Form und Maßnahme, sowas auch am Leben zu halten, ist offensichtlich gar nicht erwünscht. Also sagen wir jetzt, zeigt sich kein Wille.
Also ich würde es jetzt nicht so negativ darstellen. Wir haben über 20.000 Euro Spenden bekommen. Ja, es gab ja ein Spendenkonto, es sind über 20.000 eingegangen. Und der Streik hat davon gelebt, dass es eine riesige Solidarität aus der ganzen Bevölkerung und Region gab. Das war erstmal das Entscheidende. Kindergärten am Tor, Schulklassen an den Toren. Die Leute haben da, was weiß ich, der Bäcker hat Brötchen gebracht und der Metzger hat Würstchen gebracht, weil sie alle merken, geht Opelbach runter, wir hängen irgendwie alle da dran mit unserem Leben. Also das war ganz toll. Umso schlimmer war dann, dass dann an dem Dienstag bei dieser Belegschaftsversammlung mit einer fürchterlichen, manipulierten Abstimmung der Streik beendet wurde. Das war grausam und ist auch im Vorstand der IG Metall in Frankfurt ist diese Abstimmungsmanipulation beschlossen worden. Wie ich als Mitglied der Delegiertenversammlung in der Bochumer IG Metall dann später erfahren habe. Okay, die waren, Opel hat Polizei beantragt, an die Tore zu kommen und da die Tore frei zu kloppen. Und das hat die IG Metall zusammen mit der SPD, mit Regierungsleuten, haben die das verhindert, hat man uns dann später noch gesagt. Trotz alledem, es war alles kein Grund, um den Streik so zu beenden. Wir hätten wohl auch, die Leute hätten wohl meiner Einschätzung nach eventuell noch 2, 3, 4 Schichten weiter durchgehalten, aber wohl auch nicht länger. Das haben wir so eingeschätzt. Aber diese 3, 4 Schichten, die hätten endgültig ganz GM in Europa lahmgelegt, weil die Produktion war von Opel, Bochum als größtem Produktionswerk von GM in Europa, waren viele andere Produktionsstätten abhängig. Also da ist was Grausames gelaufen. Die Leute haben aber das dann trotzdem, und das war sehr wichtig, insofern als Erfolg abgehakt für sich, diesen Streik, als dann Abfindungsangebote kamen in einer Höhe, die noch nie da gewesen war. Also Kollegen von mir, 28 Jahre Elektriker, hat dann 185.000 Euro gekriegt mit 53 Jahren und diese, die ungefähr 53, 54, 55 waren, die haben alle gesagt, ich hau ja ab. Die kriegten so viel Geld, dass man dann da bis zur Rente da durchkommen konnte. Und somit ist der Streik, wir haben unser Ziel nicht erreicht, aber die Leute haben gesagt, die hätten nie so geblutet da. Die haben ja 1 Milliarde US-Dollar, also 750 Millionen Euro bezahlt, um diese Sache zu Ende zu bringen. Das war insofern als Erfolg da. Aber wie gesagt, für mich ist der Schwerpunkt eigentlich der notwendigen Debatte immer noch ein bisschen anderer. Also dass wir eben bei den größten Teilen der Bevölkerung, will ich mal sagen, mit einem gewissen Recht nicht so als Hoffnungsträger angesehen werden. Das finde ich immer noch ein Problem, worüber wir streiten müssten.
Bei wem wird als Hoffnungsträger angesehen werden?
Wir, die Leute, die jetzt das kapitalistische System kritisieren, auch zu Recht, und die Ungerechtigkeiten hier anprangern und die auch dann oft versuchen zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen, sich zu wehren gegen Hartz IV und so weiter. Mein Eindruck ist, dass also aus meinem Umfeld da von Opel her, dass die Leute, die über diese soziale Entwicklung sich einen Kopf machen, dass die sagen, das ist so auf Ebene, das ist auf Ebene ein noch nicht mal eines Landes nicht mehr auffangbar, was da abrollt. Also dadurch, dass wir als GM-Beschäftigte immer dauernd mit der Weltproduktion sozusagen konfrontiert wurden vom Management, ist da bei uns vielleicht auch die Debatte noch ein bisschen andere im Werk. Also zumindest seit Mitte der 80er Jahre war das so. Da war die EDV in der Lage, dass wir an den schwarzen Brettern, an den Fließbändern Statistiken hatten, in dem Sinne, wenn ihr hier 100% Lohn kriegt, dann kostet die gleiche Arbeit in der Lackiererei in England 73% und das ging runter 12% in Mexiko. Also dieser Hinweis, ihr seid zu teuer, ja, da habe ich das Gefühl, dass da manche eher müde lachen über uns, wenn wir irgendwie, ja, man muss sich zwar wehren, aber es sei ein Gespür da bei den Leuten, da müsste eine viel grundsätzlichere Veränderung her, ja, ohne dass man da so recht weiß, wie das sein könnte. Ich verteile in der Bochumer Innenstadt über das Sozialforum, wo ich da mitmache, schon mal Flugblätter und höre mir dann das Geschimpfe da an. Da müsste man eine Bombe rein da oben. Da ist ja, bist du schon am Basteln oder was machst du, schimpfst du auch nur. Also wir sind alle Weltmeister im Schimpfen, ja, aber wir, und die Linken sind die Besten, am besten im Schimpfen, im gut begründeten Schimpfen über alles. Aber wir sind schwach in der, also Hoffnung zu schüren auf sowas wie eine andere Welt, wie eine bessere Regelung unseres Zusammenlebens.
Ja, ich wollte mal fragen, du hast glaube ich auch schon mal gesagt, ich frage jetzt nochmal, wie groß ist eure GOG-Gruppe und dann kannst du nochmal was sagen, gibt es eine Verzahnung von GOG zu anderen Opel General Motors Wagen in Europa?
Also, wir sind jetzt noch so 10 Aktive, davon ist, ich habe aber gar keine Lust, das so auszubreiten, also davon ist ein guter Teil wie ich jetzt draußen, entweder mit Abfindung oder in Rente. Wir machen jetzt derzeit noch einen Bildungsurlaub, eine ganze Woche waren wir 17 Leute, die jetzt zum engeren, sagen wir mal, Sympathisantenkreis gehören noch viele. Bei uns machen eine Reihe mit, die da im Vertrauenskörper sind und einer nur, zwei Leute sind im Betriebsrat, mit denen wir da also uns bei allen Sachen absprechen können. Es gibt manchmal auch bei uns Resignationen, da sitzen dann nur 6 Leute. Natürlich hängt das auch ein bisschen immer von der Wechselschicht ab, wer da kommen kann. Mit Mühe und Not geben wir alle 4 bis 6 Wochen unsere Zeitung raus. Und trotz alledem, denke ich, ist es sinnvoll, dass wir unsere Betriebspolitik weitermachen und uns, sagen wir, wo wir auch uns unterscheiden von anderen Betriebsgruppen, und dass wir uns an solche Themen rantrauen wie Wettbewerbsfähigkeit, wenn ihr darauf setzt, wie die Gewerkschaftsführung auf Wettbewerbsfähigkeit setzt, auf Standortsicherung, auf Arbeitsplatzsicherung, das ist in die hohle Hand geschissen, damit kommen wir aus dem Elend nicht raus. Also die Aufklärung machen wir seit langem, dass wir auch auf der Ebene die Gewerkschaftspolitik als eben sozialdemokratische angreifen, die immer noch darauf setzt, irgendeine Regulierung des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit zu beschwören und daran irgendwie sich festgebissen hat, was auch bis tief in die Linke reingeht, zur Vorstellung zurück zu den angeblich schönen 70er Jahren oder so, wo das alles besser reguliert war. Diese Kritik machen wir, aber diese weitergehenden Überlegungen, wie gesagt, die kommen, jetzt ist wieder so ein Ansatz in der neuen Ausgabe, die kommen bei uns auch selten vor. Und die Kontakte, die wir hatten zu den anderen GM-Werken, das war seit wir die Globalisierung am eigenen Körper gespürt haben, seit Anfang der 80er Jahre, das war sehr lebendig. Wir haben eine Woche in Liverpool einen Bildungsurlaub gemacht, wir waren mit 25 Leuten in Saragossa, wir waren zweimal in Polen, mehrere von uns haben in Sao Paulo an der Konferenz teilgenommen, in Detroit. Aber alle diese Kontakte, das kritisiere ich auch hier nochmal, da haben wir den Fehler gemacht, wir haben uns zu sehr auf Verteidigung innerhalb eines Konzerns ausgerichtet, innerhalb von General Motors. Ist natürlich gut, wenn man da Kontakte hat, kann man die Lügerei des Managements besser durchkreuzen und entlarven. Aber wir haben sehr wenig nach Menschen gesucht, die mit uns eine andere Welt wollten. Also wir haben in England oder in Spanien und so haben wir überall mit aufrechten Leuten zu tun gehabt, die sich wehren wollten, aber wir haben zu wenig bewusst danach gefragt, wer von euch will sich eigentlich, also mit wem kann man denn diese langfristigen und so komplizierten Sachen andiskutieren? Wie kommen wir mal aus der Lohnabhängigkeit raus? Wie kommen wir da ein Stück weiter? Was haben wir versäumt?
Ja, also ich würde gerne auf die Frage zurückkommen, auf die du eigentlich die ganze Zeit zurückkommen möchtest. Und ich habe da auch bestimmte Fragen an dich, und vielleicht kannst du die irgendwie so ein bisschen beantworten, gerade auch weil du aus dem Konzern kommst, der halt international arbeitet und wie du schon gesagt hast, verschiedene Produktionsschritte, die komplex zusammenarbeiten, dass man da sehr genau also aufeinander eingehen muss und auch viel kommuniziert. Also so deine grundsätzliche Einschätzung von der Geschichte finde ich schon sehr sinnvoll so, dass man, wir haben ein System, was in sich eine antisoziale Dynamik hat, eben Kapitalismus, und dass man dann ganz vernünftig sagt, dann müssen wir halt selber gucken, was wir produzieren. Das ist auch also erstmal ein ganz vernünftiger und in sich logischer Schritt. Wo ich dann das Problem sehe, oder wo ich denke, wo die Linke einfach, dass man dann erklären muss, wie man eine komplexe Gesellschaft einfach die Reproduktion ermöglicht. Also wenn du ein einfaches Dorf hast, wo du 5 oder 100 Leute hast, die du irgendwie koordinieren musst, die einen den Holz fällen, die einen den Acker bearbeiten, dann kann man das vielleicht machen. Naja, in einer komplexeren Gesellschaft, so wie wir die haben, dann wird es halt schon schwierig. Koordinierst du halt so viele Leute, ne? So, und auch bei so komplexen Aufgaben. Und einfach, dass wenn man das dann noch demokratisch machen will, dann nicht halt zentral gelenkt, was wir jetzt ja auch wissen, was nicht so gut klappt irgendwie, dann stehen wir einfach vor dem Problem, wie kriegen wir diese Komplexität, also reproduziert, die wir im Moment haben. Und zwar demokratisch und sozial nach unseren Bedürfnissen ausgerichtet. Und ohne Geld. Und einfach so die Frage jetzt an dich so, du sagst, du kommst aus einem Konzern, so, der schon mal international zusammenarbeitet, wo man dann halt auch genau vor diesem Problem steht. Und du sagst auch, wir stehen halt die ganze Zeit in Kommunikation mit vor- und nachgelagerten Produktionsschritten. So, wie schätzt du das ein? Wie weit ist das machbar? Wie viel Zeit geht dann dabei drauf? Also so diese 2 Stunden am Tag, ich meine, das ist ja wirklich eine komplexe Geschichte. Du musst ja nicht nur mit dem Vor- und Nach-dir reden, sondern halt die ganz vielen Sachen und einfach das auch koordinieren. Wie meinst du, ist, also nur mal deine Einschätzung, ein paar Gedanken dazu, so, wie weit ist das möglich?
Also das gerade, das darauf wollte ich eigentlich raus, dass ich mit dieser Form von Gruppenarbeit und Austausch von Erfahrung einen Lernprozess vor Augen sehe, der uns, der Masse der Menschen ermöglicht, uns die Produktion als eine komplexe Sache insgesamt anzueignen. Ja, Leute haben mir entgegengehalten, ich will nicht Chirurg werden, muss doch nicht jeder Chirurg werden. Der eine macht die Arbeit, ich bin als Elektriker, ach ja, ich bin im Großen und Ganzen, finde ich meinen Job ganz spannend. Ja? Ich sage dann, Kollege, aber okay, du sollst auch nicht Chirurg werden, aber dann plapper nicht rum und schimpf über die Schule, dass da alles nicht klappt. Wir müssen uns die einzelnen Bereiche, die für das Leben der Gesellschaft wichtig sind, denen müssen wir uns insgesamt alle annähern. Wir müssen ein offenes Ohr haben, dass wir nicht wieder verarscht und beschissen werden, müssen wir gucken, dass wir lernen, wie das alles funktioniert, wie das Hand in Hand geht. Und das ist mit diesem Austauschprogramm in der Arbeit, im Arbeitsprozess angedacht. Jetzt, ich habe ein Kapitel geschrieben über den Slogan lebenslanges Lernen. Der steht jetzt überall, da weiß ich auch an den Gruppentafeln und so, Lernprogramm. Das lebenslange Lernen wird derzeit erst eher als Druck empfunden. Und ach du meine Güte, der hat den Lehrgang schon, der hat den schon, jetzt muss ich aber auch sehen, dass ich den auch kriege. Eine andere Gesellschaft ist für mich nur andenkbar, wenn wir das als lebenslanges Lernen für alle toll finden. Dass wir alle lebenslang lernen. Dass wir eine Grundausbildung haben, was weiß ich, dass wir bis zum 20. Lebensjahr, ist ja gut vorstellbar, alle hauptsächlich lernen. Und dass wir aber lernen, dass wir sozusagen lebenslanges Lernen für uns als eine, auch als eine positive, eine attraktive Sache, dass man sich weiterentwickeln kann, dass man ein bisschen aufpasst, wie alles läuft, dass man guckt, dass nicht kleine Gruppen sich da, was weiß ich, die Macht da an sich reißen. Also so muss lebenslanges Lernen diskutiert werden. Diese Komplexität, die du ansprichst, das ist ein ungeheures Problem. Das ist heute eine Frage weltweiter Produktionsvernetzung. Ne? Nicht nur die Tatsache, dass ich keine Bananen im Sauerland anbauen kann. Aber es ist doch so, dass wir Hemden aus China tragen und so weiter. Ich habe jetzt mit dem Peter Franke vom Asienhaus Essen in diesem Jahr die 3. China-Gruppenreise von aktiven Menschen nach China organisiert. Wir waren in verschiedensten Fabriken und bei verschiedensten Initiativen. Die sind in einer Situation, wo sie jetzt diese moderne Produktionsform, die war im Honda-Werk, im VW-Werk, das sieht genauso aus wie bei Opel in Bochum, kriegen die jetzt beigebracht. Ich sehe darin eine Chance in der Komplexität, dass das Kapital nicht anders kann, als uns auf ein Niveau von Produktionserfahrung zu bringen und gleichzeitig auf ein Niveau von fürchterlichen Widersprüchen und neuer und neuen Unterdrückungsformen, die die jetzt auch erleben. Die werden vom Kapital unter Druck gesetzt, Englisch zu lernen, genauso wie wir. Ja? Ich war inzwischen in mehreren Wanderarbeiterschulen. Ab 7. Lebensjahr lernen die Kinder da Englisch. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt ab 3. Schuljahr eingeführt, Englisch für alle. Das sind für mich jetzt Sachen, die einerseits von der Kapitalseite herkommen, die aufgenommen werden von den Eltern auch unter dem Druck, hey, das Kind muss mal besser haben, lernen Englisch, machen und studieren, sonst aus der Scheiße so dieser individuelle Weg überwiegt. Aber gleichzeitig müssen wir, meine ich, und können wir eine andere Debatte führen, dass mithilfe dieser vom Kapital jetzt sich in der Produktionsstruktur verändernden und dieser verallgemeinernden Form, dass da auch Chancen liegen für uns als Weltbevölkerung, uns neu zu verständigen. Also die nächste Generation, meine Generation, die, als wir nach Liverpool fuhren, da waren wir von 25 Leuten, 3 oder 4, die von der Schule her ein bisschen Englisch konnten. Der Rest konnte nicht. Heute, die Blagen können das, und ich habe es gesehen in China auch, macht mir Hoffnung. Jetzt sehen wir eines Tages miteinander E-Mails schicken und korrespondieren und sagen, wir lassen uns diese Scheiße nicht mehr gefallen. Es ist nicht nötig, dass an einem neuen Motorteil eine Combo in Detroit sitzt und eine Combo in Bochum sitzt und eine Combo sitzt in Shanghai, basten alle am gleichen Problem rum, müssen es aber geheim halten, was ein Unsinn, obwohl sie per Knopfdruck in der Lage wären, sich ihre Erfindungen minütlich rüberzureichen. An welchem Punkt seid ihr dann? Also so kann ich, so denke ich, was du ansprichst, und da sehe ich gewisse Hoffnung, und auch bei Leuten, die jetzt Ingenieure sind oder so, die Debatte so zu führen, Kapitalismus ist nicht nur brutal, sondern das ist auch dösig, was wir machen. Das ist einfach dumm. Wir produzieren so viel parallel, ja, und machen uns dabei noch gegenseitig fertig und halten wie eine Schule die Hand hoch, dass der andere nicht gucken darf, was man gerade erfunden hat. Also was ein Blödsinn. Ich glaube, wir müssen so offensiver nicht nur anprangern, wie brutal alles ist, sondern auch wie blöde alles ist. Und da habe ich die Hoffnung, dass man auch so Menschen in die Debatte holen kann, dass sie es anders überlegen müssen, andere Überlegungen vorantreiben müssen.
Also, das klingt zwar alles total sinnvoll, aber was eben, zum Beispiel, wenn man auch aus der Uni, wie man oft kennt, ist, dass überwiegend tut die individuelle Angst da. Also, so sehr man versucht zu sagen, das ist doch alles total sinnbefreit, was läuft, und das, worauf bestimmte Sachen hinausläufen, ist noch viel chaotischer als das, was wir irgendwie jetzt gerade haben. Das wirkt überhaupt nicht. Und man kommt ja aus diesem, was du auch gesagt hast, gar nicht mehr aus Abwehrkämpfen raus. Also man kann fast nur noch Status Quo fordern. Weil die Leute so getrieben sind von, oh mein Gott, ich kann meinen Arbeitsplatz nicht verlieren oder ich muss meine Ausbildung zu Ende kriegen, damit ich mal in Arbeit komme. Und ist das so, dass, keine Ahnung, überwiegt, also in deiner Erfahrung überwiegt sowas nicht oder hat sich das verstärkt oder ist das vielleicht einfach gar nicht so oder kann man das wenden?
Also erstens mal überwiegt das auch nach meiner Erfahrung, aber zum Beispiel die 7 Tage von dem Streik, die 11 Schichten 2004, das war eine Atmosphäre, da wurde unter den Leuten über anderes Leben nachgedacht. Und als die Abfindungsangebote kamen und mit Schrecken, oh, ich könnte jetzt schon raus bei Opel, habe ich überhaupt noch nicht von geträumt. Da ging das los. Es gibt da noch ein anderes Leben. Aber irgendwie müsste Knete gesichert sein. Ne? Ansonsten, also wenn Gewerkschafter rumlaufen, was ist dein Hauptinteresse? Ich will meine Arbeit behalten. Wenn ich rumgelaufen bin, ne, wo sie mich kannten, haben gefragt, was ist dein Hauptinteresse? Haben die gesagt, ein Jackpot, du Vogel, das weiß ich noch. Also die Leute sind gar nicht so hinter der Arbeit her, wie oft getan wird. Die sehen keine andere Chance, als irgendwie Abfindung oder Jackpot oder seine, die Arbeit zu behalten. Man kommt in so einer Atmosphäre zu anderen Debatten und die kann man, glaube ich, das sind Debatten, die kommen bei Bewegungen, wenn da etwas in Gang kommt, sich die Leute mehr, also massenhafter wehren, sagen wir mal, kommen die eher in Gang. Sonst finde ich es auch sehr schwer, mit Individuen so zu sprechen, die da die da ihre berechtigte Ängste haben.
Ich würde ganz gerne nachher mal auf die Praxis zurück, also weil es bestimmt im Arbeitsalltag und die Diskussion über die Präsenz. Und zwar hast du eben deutlich gemacht, dass ihr sagt, dass ihr schon auf dem Standpunkt steht, den Leuten zu verklickern, das bringt überhaupt nichts, wenn ihr Leute konkurrenzfähig machen wollt. Und da im vorauseilenden Gehorsam zu denken. Und das finde ich sehr sympathisch und das ist natürlich auch befreiend, weil dadurch können ganz andere Diskussionen geführt werden. Nichtsdestotrotz macht es ja auch, muss ich wissen, gerade Sinn, so problematisch es ist, von den Gewerkschaften Standorterhaltung zu machen, in dem Sinne, als dass es ja Wahnsinn ist, wenn sie sich selber die, oder zumindest schwierig ist, wenn man grundsätzlich sagt, lass mich auf dieses Thema machen. So, das kann ja auch, mit anderen Worten, es ist ja schon manchmal rational, sich gelässt, irgendwas noch nicht herzuverhalten. Und das finde ich mir sehr schwierig vor, also mit so einer radikalen Einstellung dran zu den Arbeitsplatzerhalt, darauf scheißen wir jetzt mal, und Standortsicherung bringt ja sowieso alles nichts. Ich glaube, also, ja, ich weiß nicht, ob das auch irgendwas so durchzuhalten ist.
Also man kann nicht rumlaufen und sagen, scheiß auf den Standort, weil die Leute sagen, hier verdiene ich mein Brot, Mensch, ich habe zwei Kinder. Also so natürlich nicht, obwohl sie aber jetzt eins gemerkt haben, seit 1993 haben wir keine Betriebsvereinbarung mehr, die nicht Verzicht bedeutete. Und immer mit der Hoffnung, wenn ihr das noch zugesteht, jetzt die Pause weg und das Geld weg und so weiter, dann sind die Arbeitsplätze aber sicherer. Ne? Und dann, wenn das noch weg ist, und die Leute haben jetzt die Erfahrung gemacht, die sind nicht sicherer, sondern immer unsicherer. Und dann kam irgendwie der Zeitpunkt, Faxen dicke, jetzt machen wir das nicht mehr mit, was die da oben predigen. Standort sichern geht nur, indem man auf irgendwas verzichtet. Ansonsten, also das sind jetzt, wie soll ich sagen, da ist man, glaube ich, wenn man in so einem Großbetrieb sich jeden Tag mit den gleichen Leuten mehr da bewegt, ist man etwas glücklicher dran, als wenn man so mit einzelnen Individuen agitiert. Also wir haben Erfahrung gemacht, dass man und wie man an Widersprüchen, die die Leute selber verkörpern, anknüpfen kann. Zum Beispiel ist es ja schwer, in einer Autoindustrie darüber zu diskutieren, dass das blöde ist, wenn jeder seine Blechkiste da fährt, ja? Dass man sich ein ganz anderes Verkehrssystem ausdenken könnte. Also sehr einfach auch. Und was macht unser einer dann da, wenn ich da rumlaufe, hier, wir produzieren hier 1200 Blechkarossen an jedem Tag, was ein Quatsch, dann wird mir geantwortet, ich lebe vom Auto, Mensch, bist du bescheuert. Jetzt kann ich nicht im Vortrag sagen, du lebst nicht vom Auto, sondern vom Verkauf deiner Arbeitskraft. Wie geht man dann ran? Für mich persönlich, für uns war das immer so ganz wichtig, bei solchen Debatten, wenn wir dann gesagt haben, bei euch in der Kolonne haben doch welche auch Fahrgemeinschaften. Ihr kommt, ja, ich bin auch in einer, sagt der dann vielleicht. Ja, er macht eine Fahrgemeinschaft. Ich sage, du machst eine Fahrgemeinschaft. Wir leben vom Auto. Du musst mit deiner Karre kommen, damit die auch verbraucht wird. Ja? Wir erzählen mir doch nichts. Also du erzählst mir, wir leben vom Auto und bildest eine Fahrgemeinschaft. Ihr müsst alle mit der Karre kommen, damit die verbraucht wird und damit auch wieder neue verkauft werden können. Stell dir das mal vor, hier alle Fahrgemeinschaften, womöglich kommen wir eines Tages alle noch mit Bussen hier an. Ja, also ich glaube, dass man, dass ganz viele Menschen in dieser Widersprüchlichkeit selber leben. Dass sie so und so schimpfen und von ihrem alltäglichen Handeln genau das Gegenteil machen. Und ich meine, dass man dass man nach solchen Punkten suchen muss und dass, wie gesagt, solche Erfahrungen dann aufzugreifen, dass aus dem Geschimpfe, dass man da rausfiltert, mit welchen Punkten können wir mit unseren Ideen da vielleicht eingreifen, ja? Das ist in der Tat eher möglich, wenn man so einen gemeinsamen Erfahrungszusammenhang hat. Und das ist der Vorteil in so einer großen Fabrik. Da hat man so einen gemeinsamen Erfahrungszusammenhang. Stelle ich mir auch sonst noch schwerer vor.
Du hast gesagt, das Wichtigste ist, dass man in seine eigene Stärke kommt. Wo gibt es denn Opel überhaupt? Überall? In welchen Ländern? In Europa gibt es
17 Werke in Europa, jetzt neu von Russland angefangen, in Polen neues Werk, zwei neue Werke in England, in Spanien, in Belgien.
China aber noch nicht, ne?
Bitte?
In China auch schon?
Ja, in China ist General Motors, hat General Motors VW an Investitionen inzwischen überholt.
Aber dann jettet die Idee, um in die eigene Stärke zu kommen, dass erstmal die Werke untereinander kommunizieren und dass ihr das ausprobiert, damit mit eurer, wenn ihr euch Informationen weitergebt über E-Mails und so, das wäre doch dann jetzt das Beste. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann alles lahmlegen und euch durchschließen und dann wisst ihr, was ihr als die Manager. Also das wäre doch das Erste, was man jetzt machen müsste, um in seine Stärke zu kommen. Und wenn man erstmal in seiner Stärke ist, dann kann man auch viel besser gesellschaftliche Ideen verwirklichen, weil man ja weiß, das können wir dann auch. Dann müsste man es doch überbetrieblich machen.
Ja, diese Versuche haben wir gemacht und zwar und auch gut dokumentiert, unseren Austausch, und wir hatten auch Verhandlungserfolge schon dadurch, dass wir Kontakt hatten zu Leuten in anderen Betrieben, wo das Management sagte, zum Beispiel, wir verlagern jetzt diese Pressenstraßen oder diese Arbeitsplätze, die verlagern wir nach England, und wir konnten in England anrufen und die sagten, das geht überhaupt nicht, für uns, da ist kein Platz da und dann liegt aber uns an die Krücken euch was vor. Also solche Ansätze haben wir schon gemacht. Und jetzt ist aber da das große Problem, dass diese internationalen Kontakte, die sind in der Hand der offiziellen Gewerkschaften. Und die großen Industriegewerkschaften haben sich nach dem Kriege überall so entwickelt, dass die Konkurrenzfähigkeit ihres Landes an die erste und ihrer sogenannten Wirtschaft an die erste Stelle setzen. Und in dem Augenblick kriegst du keine Solidarität organisiert, wenn jede Gewerkschaft sagt, wie unsere auch, Hauptsache Deutschland bleibt Exportweltmeister. Also wir kommen, diese offizielle Gewerkschaftslinie steht dem eigentlich entgegen. Also ich bin Gewerkschaftsmitglied und wir sind mit 163 Millionen Leuten in einem Weltverband, sind wir organisiert. Dieser Weltverband hat eine Papierstärke, die hört sich wunderbar an. Ja, aber wir kriegen sie nicht zur Wirksamkeit, weil die vorherrschende Theorie in den ganzen Industriegewerkschaften ist eine auf Ausgleich zwischen Regulierung, den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zu regulieren. Und nicht, also wird von denen für möglich gehalten nach wie vor. Ja? Und das sind diese Gewerkschaftsführungsleute in den USA, bei uns sind sehr reiche Menschen. Unser Vorsitzender der IG Metall hat 18.000 Euro im Monat. Also die leben auch ein bisschen auf anderem Niveau, will ich mal vorsichtig sagen. Also das sind Mitglieder sehr nah bei der Regierung, der Sozialdemokratie im Großen und Ganzen. Also wir haben da große Schwierigkeiten, gewerkschaftlich sowas in Gang zu bringen.
Und dann hättest du lieber eine eigene Gewerkschaft, eine bessere?
Ja, wir sind bei Opel 80% der Leute in der IG Metall organisiert. Wir haben 500 Vertrauensleute, eine eigene Gewerkschaft. Da kann ich rufen, da machen auch 100 Leute mit, aber wir sind in der IG Metall 2,5 Millionen. Also die Zeit ist nicht reif dazu, dass man jetzt sagen kann, wir wollen mal eine eigene Gewerkschaft hier auskloppen. Wobei dann eben viele Leute auch noch in der Tradition festhängen, die Gewerkschaft muss mir was bescheren. Das Problem ist nicht eine andere Gewerkschaft, sondern das Problem ist, dass die Masse der Leute sich vertreten lässt und nicht begriffen hat, wir müssen uns selber vertreten. Also, die erwarten dann von einem linken Betriebsrat, dass er, oder beziehungsweise wir waren immer bei Betriebsratswahlen, haben wir immer nur wenig Sitze gehabt. Warum? Weil wir den Leuten gesagt haben, ihr könnt 37 RAF-Leute in den Betriebsrat wählen. Die können euch die Kohle nicht aus dem Feuer holen. Das geht nicht, dieses Modell. Und wenn Betriebsleute euch sagen, wir vertreten euch besser, dann machen die euch was vor. Wir müssen uns selber vertreten. Ja? Und wenn du das den Leuten natürlich sagst, dann sind die auch sauer, weil sie hätten gerne einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft, wo sie schimpfen können und warten, dass die jetzt das auch brav alles organisieren, was sie gerne hätten. Das sitzt tief drin in unserer Tradition.
Okay, jetzt wird es langsam kontrovers. Gewerkschaftskritik im DGB-Haus, ist gut. Haben wir jetzt erstmal Hubert und dann.
Ich wollte jetzt nochmal zurück zum. Um den Punkt zu bringen. Du hast ja eigentlich über die Beschreibung der Gruppenprozesse oder der Besprechungen der Produktion verwiesen auf so eine Art Modell, also auf so eine Art und Weise, die ich mal so Produktionskontrolle nenne.
Aneignung, ja.
Nee. Dass man sagt, also wir müssen selber Herren der Produktion werden, wenn die selber sozusagen eine eigene Regie übernehmen. Wo dann dazu kommt, das war ja eben jetzt dann, dass man, es läuft ja darauf hinaus, also wenn ich sage, also 5 Milliarden Menschen können im Grunde pro Jahr nur 5 Milliarden Autos verbrauchen, ne? Wenn wir dabei bleiben würden. Das heißt, die Ausfälle, die wir produzieren, sind letztlich gehört, sind endlich. Die können ja nicht, wir müssen im Grunde irgendwie zu einer Planung kommen, das heißt nach Verabredung. Das hieß hier, was du eben gesagt hast, man müsste im Grunde untereinander, sagen wir in der Sparte oder in anderer Sparte, in Grunde zu einer Planwirtschaft kommen. Es ist, ich nenne dieses Wort mal so, nicht? Das ist ja so stark verpönt. Ne? Und dann hätte man ja in der Tat mit deinem Vorschlag, der eben nicht so eingeengt gesehen werden darf, weil man dann ja im Grunde sagt, wir brauchen ja nur produzieren, kann man Arbeit verkürzen, nur so viel Arbeit, wie man eben gebraucht hätte, braucht. Das hieße ja aber, und dann kommt man zu einer anderen Alterskultur, wo man sich auch noch um eine Dinge kümmern kann. Das sind also diese drei Dinge, wenn ich das bislang so richtig verstanden habe, die eigentlich das, so das, die Essenz dessen sind, was du im Grunde jetzt, sagen wir mal, so anlassmäßig vertreten willst.
Ja, gut.
Habe ich das richtig dargestellt? Ja, ja.
Also ich bin immer noch dabei zu denken, wie das gehen soll, dass man einerseits, du sagst, du willst über die Vision sprechen, aber nicht über die Verteidigungskämpfe sprechen. Ich denke, das hängt unmittelbar zusammen. Also dass es keine Vision mehr gibt, liegt daran, dass im Moment alles nur noch auf Verteidigung ausgeht. Das ist eine Zeit von Rückschritten. Also beispielsweise die Erfahrung der Arbeitszeitverkürzung und der jetzigen Rückschritt des Rückschritts auch wieder zur Arbeitszeitverlängerung zu kommen. Eine Diskussion hier jetzt anzufangen zu sagen, wir müssen die Arbeitszeit weiter verkürzen, ist gut, aber die ist unglaubwürdig, wenn man nicht sagt, wie man die durchsetzen kann. Und genauso die Frage von Arbeiter-Selbstverwaltung, wo du sagst, bei der Gruppenarbeit gibt es Rückschritte im Moment. Wie will man es glaubwürdig sagen, dass man da sozusagen bei der Gruppenarbeit weiter vorrücken muss, dass die Demokratie in den Betrieben gestärkt werden muss, wenn man gleichzeitig immer wieder in den Betrieben spürt, dass die Macht ganz woanders sitzt und dass im Moment die Ohnmacht so weit da ist, dass die Sachen wieder zurückgemacht werden. Rückgängig gemacht werden. Also von daher denke ich, kann man das gar nicht unabhängig voneinander diskutieren.
Also jetzt nach meiner Erfahrung, was Verteidigung angeht, da gehen die Leute schon davon aus, wir können nichts anders machen wie 2004 und 2002 auch. Wenn die uns angreifen, dann müssen wir sagen, kriegt ihr keine Autos mehr raus. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass in dem Augenblick, wenn wir die Arbeit niederlegen, sich vielleicht andere anschließen, damit wir nicht alleine bleiben. Das war das große Manko auch, dass 2004 und zwar im Jahr 2000 die anderen Opel-Werke ja weitergearbeitet haben. Also so, ja, aber trotzdem fragen ja die Leute, wo soll das hinführen, was ihr drauf habt? Okay, machen wir hier einen Generalstreik, finde ich auch gut. Aber dann greift ihr die ganze Wirtschaft an und legt mal die ganze Wirtschaft hier brach. Und dann können wir vielleicht auch hier ein bisschen wieder für uns retten. Die Unternehmer sagen, okay, wir investieren in Deutschland gar nicht mehr. Also du bist dann schon, du kommst unter den Argumentationsdruck, dann weiterzureden, was du dir davon erhoffst. Also die Leute fragen, wird ein Streik nach dem anderen dann passieren und wie soll das mit der Wirtschaft dann weitergehen? Und die Argumente von der anderen Seite oder bis hin auch zu bestimmten Gewerkschaftsleuten, die sagen, wir können unsere Wirtschaft nicht kaputt streiken. Und da sagst du, das ist nicht unsere Wirtschaft, die haben wir nicht in der Hand. Das spüren die Leute auch, aber... Also ich glaube, dass einerseits Verteidigungskämpfe müssen wir organisieren. Also sonst kann sich ja nicht alles bieten lassen. Da kommst du von alleine drauf, was kann man machen, um diesen Angriff da von staatlicher Seite, von Unternehmerseite zurückzuschlagen. Aber in diesen Kämpfen selber, da stellen die Leute an uns einen auch weitergehende Fragen, die das System dafür anprangern. Die sagen, dieses Elend hier, das geht so lange weiter und für deine Kinder auch noch, die dürfen dann auch streiken, wenn wir nicht was ganz anderes machen. Und dann fragen die, was soll das denn jetzt sein?
Aber ist das nicht der Punkt, dass man, für mich ist es so, das ist eine Sache, die sich in der Praxis entwickelt, wie es dann anders weiterläuft. Und also wenn ich zum Beispiel die Gruppenarbeit, wenn ich da konkret dafür kämpfe, die Gruppenarbeit weiterzuentwickeln und da immer mehr versuche, die Selbstverwaltungselemente, die Beteiligungselemente zu stärken, dann komme ich immer wieder auf Widersprüche, weil ich glaube nicht, dass wir wieder Visionen entwickeln können, wo wir ohne Widersprüche auskommen. Diese Gesellschaft, die wird auch die Vision, die wir entwickeln, die wird immer mit Widersprüchen behaftet sein. Und von daher bin ich der Überzeugung, dass es erstmal darum geht, wirklich für die Forderungen zu kämpfen, die man hat, um wieder in eine Position der Stärke zu kommen, sich zu organisieren und letztendlich sich übergreifend zu organisieren.
Also ich wäre falsch verstanden, wenn ich jetzt mit meiner Vision sozusagen was Widerspruchsfreies vor Augen hätte. Aber ich halte das nicht für richtig, was du sagst, mit diesem Erstmal. Also aus Kämpfen alleine, ja, entwickelt sich nicht eine Kritik an der Produktionsweise insgesamt. Da die Kämpfe erstmal, die sich hier entwickeln, die haben erstmal konkrete Ziele, konkrete Forderungen, konkrete Abwehr. Daraus entwickelt sich nicht die Einsicht, dass wir es mit einer Produktionsweise zu tun haben, die jetzt 200 und mehr Entwicklungsjahre hinter sich hat und wo die heutigen technischen Möglichkeiten, die heutigen Möglichkeiten, sich weltweit zu verständigen, eine andere Produktionsweise zuließen. Also meine eigene Agitation, ich war dann als Student naiv bis zum geht nicht mehr und bin reingeschleudert in so eine Studentenbewegung, wo man mir gesagt hat, ja, du bist eben doof, du hast nichts gelernt oder nichts begriffen. Und wo andere Leute mich konfrontiert haben mit einem anderen Ansatz, mich zu verstehen als politisches Wesen, die Gesellschaft, die Geschichte neu zu verstehen. Und das war eine Massenbewegung, dass wir angefangen haben zu lesen und uns Gedanken zu machen. Der angeprangerte Bildungsnotstand damals, die Situation an den Universitäten, das hat tiefere, weiter zurückgreifende Ursachen. Und dann waren es auch einzelne Leute, die schon mehr wussten, die dann uns was erzählen konnten. Und ich bin im Betrieb agitiert worden von älteren Kollegen, die Kommunisten waren, die mir auch noch was erzählen konnten. Also ich glaube nicht, dass ich sozusagen aus den Abwehrkämpfen heraus alleine eine gründliche Kapitalismuskritik ergibt. Da gehört historisches Wissen dazu, meines Erachtens.
Das okay, machen. Was du für ein Jahrgang bist?
43.
Also ich akzeptiere das, was du jetzt das auch weitgehend zu sehen und auch so unterstütze. Stellt sich natürlich, für mich stellen sich so zwei Fragen. Die eine ist die, dass du meintest, dass sich über diesen Betriebszusammenhang sehr viele Gemeinsamkeiten ergeben. Also über die Tatsache, dass man einen Ort hat, an dem man gemeinsam arbeitet. Da fragt sich natürlich schon, was ist eigentlich mit den Kollegen, die jetzt in den vorzeitigen Ruhestand kommen und was ist mit den Stadtteilen? Also wenn man davon ausgeht sozusagen, dass soziale Bewegung immer auch diesen Charakter hat, dass man in seinem Reproduktionsbereich, also in seinem häuslichen Bereich, sich gegenseitig unterstützt und auch ein bisschen befruchtet und dadurch auch Zeit dazu gewinnt, die man dann wieder nutzen kann. Ja? Wenn man davon ausgeht, dann ist es ja wichtig zu gucken, was machen jetzt zum Beispiel die Kollegen, die jetzt in vorzeitigen Ruhestand kommen, was machen die Stadtteilinitiativen und wie unterstützen die Leute, die noch im Betrieb sind und vielleicht auch gezielt. Ja, ich denke mir, dass diese ganzen politischen weiterführenden Fragen, da gibt es so viele verschiedene Kanäle für, in denen die sich entwickeln, das kann man jetzt im Einzelnen gar nicht so, man könnte es natürlich strukturieren und sagen, ja, das ist das und das und das und das und das. Ne?
Wenn bewusste Vertrauensleute gewählt, die bewussten Vertrauensleute machen Druck, dann werden mal linke Betriebsräte gewählt. Und dann gibt es auch mal im Stadtteil, was weiß ich, vielleicht eine Linkspartei, die dann da, mit aller Vorsicht, ja, die dann da irgendwie mehr bewirkt für die Kollegen, die dann da auch leben und so weiter. Das ist ein ganz umfassender Prozess, der sich so ganz allmählich entwickelt, wenn überhaupt. Aber in dem Zusammenhang finde ich eben wichtig, und das kam mir heute auch ein bisschen zu kurz, eben diese Frage der Reproduktion. Also, wie lässt sich das besser organisieren, um sozusagen mehr Luft zu schaffen? Ich habe auch aus so einer Sicht heraus, nicht wie du, die Ansicht, dass es nur Verteidigungskämpfe sind. Denn wenn man der Ansicht wäre, es wären nur Verteidigungskämpfe, dann hätte man sozusagen, dann würde man sozusagen diese ökonomische Dimension, die Gelddimension, absolut in den Mittelpunkt stellen. Das macht aber die Arbeit nicht nur aus. Ja, also diese ganzen Organisationsfragen, Gruppenmodelle, japanische Gruppenmodelle, die ganzen Effektivierungsfragen und so weiter, die zielen ja im Grunde genommen auch ein bisschen in eine andere Richtung. Also wenn man so will, in die Richtung psychische Zurichtung, psychische Mobilisierung und so weiter. Ne? Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Leute damit umgehen, dass sie weniger Geld haben, und dafür gibt es schon ganz eindeutige Statistiken, wie damit umgegangen wird, dass es weniger Geld gibt. Ja, wie nämlich? Ne? Die große Frage an die Leute, für die das offensichtlich kein Problem ist. Wie wird damit umgegangen? Die Leute schaffen sich Kleingärten an, die Leute kaufen verstärkt, billig, warm und. Ne? Und das wird organisiert, das wird abgesprochen, auf so einer unteren Ebene, die sich bis in die Kreise der gehobenen Lebensstandards nicht durchspricht. So billig ist das.
Also da gebe ich dir recht. Ich habe jetzt einen Erfahrungsbereich sehr eingegrenzt benutzt, um zu spinnen sozusagen. Da genauer hinzugucken, jetzt Kollegen von mir, die selber Schrebergärten haben, ich bin da und habe da noch gar kein Ohr für gehabt, ob sich zwischen denen was Neues jetzt auch ereignet. Aber ich finde es sinnvoll, da hinzugucken, dass die auch sich neu organisieren untereinander, ja. Und da gibt es vielleicht auch Verhaltensweisen, an denen man auch anknüpfen könnte. Aber von daher muss unser einer auch unter die Leute gehen und da ein Ohr haben und einen Blick haben für das, was sich da ereignet. Also wir haben leider jetzt vom Bochumer Sozialforum, haben wir so eine Stadtteilarbeit noch überhaupt gar nicht überlegt. Wir verteilen brav da in der Innenstadt. Ich power ein bisschen dafür, dass man an die Tore geht. Nach wie vor denke ich, diese großen Fabriken, die es da bei uns gibt, immer noch 1000 und mehr Leute, das oder auch im Einkaufszentrum im Ruhrpark, die Frauen und Männer leben jeden Tag zusammen. Ne? Einen großen Teil ihrer Wachenzeit verbringen die da in ihren Jobs. Und da wird gequatscht. Und wenn man da Flugblätter verteilt, weiß ich, da wird auch drum gestritten. Der eine sagt, die schreiben Mist, die andere sagt, du hast gar nicht gelesen, guck da mal genau hin. So ist das ja bei uns auch immer gelaufen. Und wir haben auch, ich habe ein bisschen das nicht geschafft, sagen wir mal, dieses Flugblatt, Aufklärungsflugblätter in der Innenstadt, da mal die anderen zu gewinnen, lass uns doch regelmäßig auch an die Tore ruhig gehen und die Blätter da verteilen gegen Harz und so. Da versprechen wir ein bisschen mehr von, an Austausch und Streit unter den Leuten. Und, ne, unter den Leuten, die haben alle Bildzeitungen und die Watz und so, die fliegen darum. Und ich fand immer gut, wenn unsere Meinung auch darum flog. Und es gab dann auch immer Debatten da überall. Also, du sprichst einen Bereich an, den habe ich jetzt hier so nicht mehr abgefragt.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ich habe auch schon so ein, zwei Dutzend Mal von ihm gesehen, ja, und daher war es beim Anfang für mich zum Beispiel wichtig, aus welchem Stall du kommst. Du aus einer Arbeiterausdruckkritik kommst, also Vater war schon immer organisierter Gewerkschafter, immer ganz vorne, also wo kommt dein Wissen her? Warum hast du dich mit Gesellschaftskritik beschäftigt, aus welcher Stelle? Und wie viele deiner Kollegen können da auch? Vor allem vorhin, als du gesagt hast, dass die Taktzeiten, also die Produktionsfreiräume, die überhaupt noch da sind, natürlich auch eingenommen werden, immer stärker. Und aus deiner Vorstellungskraft heraus, wie viele große Prozent existieren noch mit auch solchen traditionellen Strukturen? wo du immer noch so kleine Gruppen, so kapitalismuskritische Arbeiter hast, ja, die ehemaligen Maschinenschirmer, wie auch immer, die du heute zum Beispiel auch bei Daimler Chrysler in Untertürkheim noch findest, ja, aber als marginalisierte Gruppen, eben nicht mehr in der breiten Masse. Da war für mich schon eine ganz, ganz spannende Aussage von dir, wo du sagtest, draußen beim Kampf sagten die Kollegen, ich will nicht meine Arbeit, ich will einen Lotto-Jackpot. Ja? Das heißt, es zieht natürlich erstmal das Geld oberflächlich nur, oder für sie subjektiv in die Mitte. Ja? Aber dieses Geld suggeriert ja nur, okay, wenn ich genug davon habe, brauche ich eben nicht mehr mein Lotto, muss ich meine Arbeitskraft nicht verkaufen. Aber unsere Debatten, die wir auch tagtäglich natürlich auch innerhalb der Gewerkschaften immer führen, ist dieser Arbeitsplatzerhalt, also im Hintergrund immer diese materiellen Erhalt der Teilhabe. Ja. Und meine Frage ist ja tatsächlich auch an dich, was glaubst du, wenn du Utopien einbringen willst ins Gespräch, die ja so weit weg sind von vielen Menschen, die nämlich eben nicht deine Sozialisation oder dein Ansatzpunkt, also dein Kontakt zu den Kommunisten haben, wie du sie hast, ja. Wie willst du überhaupt Möglichkeiten finden, Utopien zu pflanzen, gerade in der breiten Masse der Bevölkerung, die tagtäglich Schichten geben, ja. Morgens einstempeln, abends abstempeln und zu Hause wartet Familie und die Sorge um den Kredit des Häuschens ist ja auch noch da. Wie willst du in diesem abgepassten Lebensraum auch noch Utopien pflanzen? Das ist ja sehr wichtig für mich.
Also auf die Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort. Dass ich jetzt sage, das macht man so und so. Ich kann jetzt nur sagen, wir haben jetzt zweimal einen Bildungsurlaub gemacht mit 15, 17 Opel-Kollegen. Eine Woche gibt es immer noch, da muss der Arbeitgeber bezahlen. Nordrhein-Westfälisches Arbeitnehmer-Weiterbildungsgesetz da. Und das waren beides Wochen, wo wir gesponnen haben. Und das war am Anfang ganz schön schwierig. Wir hatten da jetzt nicht groß was vorbereitet, aber wir haben angefangen mit Verkehrssystemen. Die Leute haben gesagt, ja, anderes Auto, kann man sich so und so, ökologisches Auto hin und her. Das wurde eine ganz spannende Debatte, weil die beim Diskutieren dann selber dann gemerkt haben, natürlich konnten wir dann auch ein paar Informationen, Film da irgendwie reinbringen über, zu diesem Thema, weil die gemerkt haben, dass jetzt auch Leute, die jetzt solche Kämpfe in Knochen hatten, dass das alles nur so halber mal hilft. Ja, du wehrst dich und dann zwei Jahre später musst du den gleichen Tanz schon wieder machen. Also es ist schon das Empfinden da. Da müsste eigentlich was anderes her. Also jetzt, sagen wir mal, in dem Zusammenhang, den ich da vor Augen habe, lässt sich so eine Debatte da anknüpfen. Da die Leute wissen, wir können nicht einen Streik nach dem anderen machen, das rettet uns irgendwie nicht. Die bauen hier ab, die gehen weg, wenn sie, die haben die Macht, die Maschinen hier rauszuholen. Und die haben, wenn die Polizei da kommt und kloppt da die Tore frei, dann stehen wir auch da und können dann nicht lange was retten. Also ich glaube, dass schon unser einer weniger als Spinner angesehen wird, als vielleicht noch in 70er Jahren oder 80er Jahren manchmal. Wo man eher belächelt wurde.
Naja, mit einer Forderung um den 4-Stunden-Tag, wo heutzutage mittlerweile jeder 16-Jährige, der von der Realschule oder von der Hauptschule kommt, ja, das einmal eins der Ökonomie im Kopf hat, ja, weil er auch so erzogen wurde während seiner ganzen Schulzeit, würde ich mitkriegen, wenn ich vor Jugendlichen auszubilden stehe und sage, lass uns mal gemeinsam 4-Stunden-Tag fordern, das wäre doch eine coole Sache, dann würde ich ein Lächeln bekommen in der Regelfall und ein ungläubiges, hört sich ja interessant an, aber wie kriege ich meine Ausbildung oder meine Übernahme in den Beruf oder vor allen Dingen, wie halte ich durch bis zur Rente eigentlich angefragt und eben nicht den 4-Stunden-Tag? Also die materielle Ängste, die eigentlich da stecken, ja, wo sie auch in der Erziehung, im Konsum, das Allerwichtigste ist das Ziel und die ganze Gesellschaft um ihn, drumherum ja letztendlich das Gleiche vorgibt.
Aber gleichzeitig erleben die Leute, dass der Konsum ihnen von ganz anderer Stelle her doch kaputt gehauen wird. Ja, also die spüren doch irgendwie, jeder von uns rennt da, die gucken an der Schaufenster entlang und haben immer weniger Knete, um die Brocken, die unser einer da irgendwie produziert hat, zu kaufen. Also es ist doch so, dass gerade, also ich denke eine Vision an, wo wir die Brocken auch kriegen können, die wir haben wollen. Also das ist doch keine jetzt, die materielle Grundlage ist, darauf bin ich erstmal aus, ja, dass das nicht sein kann, dass immer mehr Menschen sich immer weniger erlauben können von dem, was wir hier irgendwie gemeinsam herstellen. Also insofern würde ich den Jugendlichen sagen, ja, jeder von euch kann versuchen, den anderen fertig zu machen. Dann kann er sich vielleicht ein bisschen mehr erlauben. Das ist blöd und für unser einen so ärgerlich, was ja die nächsten 30 Jahre auf euch zukommt. Also ich meine, dass die Chance, weitergehende Debatten zu führen, dass die bei dem, was die Leute heute so mitkriegen, dass die Chancen schon da sind, wenn wir uns daran trauen. Auch wenn wir ein bisschen rotzig das verlangen, wenn wir einfach sagen, Mensch, jetzt hört mal auf zu janken und zu jammern. Wir müssen uns einen anderen Kopf noch machen.
Also, du hast ja jetzt so ein bisschen die Treffen drauflegt, wie man Leute, die so ein bisschen Grundstock in unserer Ebene haben, so ein bisschen die Utopie oder die Utopie näher bringt oder utopische Vorstellungen entwickelt. Das ist eigentlich ganz wichtig, aber auch so eine Idee von dieser Diskussion oder von diesem Abend war ja, so wie wir was aus der Betriebsratsarbeit mitnehmen können in die Uni. Und ich finde hier so das Problem, dass diese Leute diesen Grundstock in Unzufriedenheit sozusagen oder diese grundsätzlich antikapitalistische Einstellung oder so gar nicht haben. Also man kommt gar nicht, man kann gar nicht anfangen mit diesem Ansatz, den du uns vorgestellt hast. Also du hast ja zwar gesagt, es geht ganz gut, wenn als der wilde Streik da war bei Opel, dass die Leute dann beim aufnahmefähig für sowas waren und bereit waren, so über sowas zu diskutieren. Aber bei uns ist das sozusagen ehrlich oft, dass die Leute nicht mal bereit sind, diese Abwehrsachen auf ganz niedrigem Niveau irgendwie zu machen, sondern sie haben da gar kein Interesse dran. Und so. Und,
haben die keine Zukunftsängste, die Leute?
Ich weiß nicht, aber es ist halt nicht, dass sie dieses Thema sozusagen als Voraussetzung hat, um über die utopischen Sachen zu sprechen. Dann würde ich halt fragen, was meinst du, was das verursacht hat, dieser Nährboden, diese Stimmung, die bei Ute geherrscht hat, die zu dem Streik geführt hat sozusagen? Also, oder was ist sozusagen, sind das einfach jetzt diese ganzen Zumutungen, die denen das aufgedrückt werden, dass die dann sozusagen auch damit fähig macht, dass sie dann halt sagen, wir müssen jetzt streiken, wir müssen jetzt mal auf Alternativen nachdenken oder so, oder was das ist.
Ich bin überhaupt nicht einverstanden, was du gesagt hast. Nee, also, ich weiß nicht, du sagtest, bei euch waren 11.000 Beschäftigte während des Streiks und ihr hattet wie viele Leute in eurer Gruppe? 10?
Ja,
aber jetzt rechne das mal auf eine Universität um, wie viele linksradikale Studierende du hast und wie viele du hast, mit denen du grundsätzlich über irgendeine Perspektive jenseits von Kapitalismus diskutieren kannst, vom linken Juso bis zum linksradikalen Autonomen und so weiter und so fort. Also ich würde eher sagen, sowohl das eine, was Halle gesagt hat, also diese Probleme, die sich zuspitzen im Studium sind da und die man anknüpfen muss, da muss man sich Gedanken machen, wie man das machen kann. Also ob man beispielsweise auch so etwas wie eine gewerkschaftliche Studierendenarbeit aufzieht, kollektiv vor Ort oder auch über Gewerkschaften, das ist ja so Projekte, als auch, wie man überhaupt so an der Universität wieder Themen gesetzt. Aber dass das alles den Bach runtergeht, das sehe ich überhaupt nicht so.
Ja, Moment mal, wie viele Leute waren denn jetzt in diesem wilden Streik, der dann für Medien gegangen ist? Das waren ja nicht nur 11 Leute.
Nee, ist doch klar.
Und sozusagen, wie ich das verstanden habe, war das sozusagen die Situation, in der man so eine Kritik einbringt, die über Kapitalismus hinausgeht, sozusagen. Also sozusagen, wenn die Leute erstmal überhaupt auf den Socken kommen und überhaupt anfangen zu kämpfen, dann kann man, ist es eine Situation, mit der man halt auch über sowas diskutieren kann, so denke ich. Und dieser Nährboden, der fehlt mir halt sozusagen. Also dass jetzt auch die griechischen Studieproteste oder sowas gar nicht mehr sozusagen auftauchen und so. Das wäre sozusagen meine Frage, was ist der Auslöser sozusagen in einem Betrieb, der dazu führt, dass die Leute überhaupt sich ein bisschen politisieren. Ich meine, es ist gar nicht diese große utopische andere Welt, sondern dass sie sich überhaupt politisieren, sich gewerkschaftlich engagieren und so. Warum sind da 80% Leute in der Gewerkschaft und warum gibt es halt nur Hochsichtungsradikale und
da gehört jetzt in unserem Fall eine lange Geschichte von Auseinandersetzungen dazu. Und eben eine Erfahrung seit Anfang der 90er Jahre, dass eine Betriebsvereinbarung nach der anderen mit Absegnung der IG Metall Führungsleute nur Verzicht gebracht hat. mit den Versprechungen, dann ist der Rest der Arbeitsplätze, wenn wir jetzt auf 2000 verzichten, dann nochmal auf 2000, der Rest da immer sicher und so merken die, das geht immer weiter zurück. Das ist eine lange Tradition da, eine lange Auseinandersetzung über die Vertretungsstrukturen. Dass wir die Erfahrung gemacht haben, also seit 1962 gibt es Opel Bochum, wir hatten noch nie einen gewerkschaftlichen Streik, außer Warnstreiks hatten wir noch nie. Wir waren noch nie einbezogen. Wir waren 1984 fünf Wochen ausgesperrt beim Streik um die Arbeitszeitverkürzung. Also eben halt diese Ratlosigkeit da, was die IG Metall da macht, hat mit einer Stunde, da trifft das Kapital nicht. Und wir haben dann immer brav gesagt, die wollen auch dem Kapital nicht wehtun, denn man will ja wettbewerbsfähig bleiben. Und das wollt ihr ja eigentlich auch. Wir haben dann immer in unsere Aufklärungsarbeit da auch eingehakt. Dazu kommt, dass wir wie überall in den Großbetrieben führende Betriebsratsleute haben, die sich bewusst als Co-Manager definieren. Und dass diese Kritik am Co-Management sich auch ausgebreitet hat, dass die sagen, ja, also irgendwie klappt das nicht für uns. Also, dass dann so eine Belegschaft zweimal im Jahr 2000 wie im Jahr 2004 erst recht sozusagen unabhängig von diesen offiziellen Vertretungsinstanzen die Arbeit niederlegt. Dazu gehören Kerne in der Belegschaft, die diese Kritik, die ich gerade angedeutet habe, auch Jahr und Tag vorbringen. Und das wäre alles nicht gelaufen, wenn nicht unter den Vertrauensleuten es sich per Handy und so weiter, wenn es da nicht Absprachen du gehst nicht einfach weg vom Band, da fliegst du raus. Und du gehst auch nicht mit drei Mann und weißt nicht genau, ob die anderen mitkommen. Das ist total, hast du da Schiss, ja, wenn das losgeht mit dem Streik. Und da haben sich bei Opel in Bochum bei uns haben sich Geflogenheiten eingebürgert, wie man so etwas macht. Dass man sich abspricht und dass man die Pause benutzt oder die Infostunde, wo die Vertrauensleute versammelt werden und alle 14 Tage während der Arbeitszeit versammelt werden, die Vertrauensleute versammelt. Und dann kamen mehrfach eben nicht nur die Vertrauensleute vom Band, sondern die haben ihre Kollegen und Kolleginnen gleich mitgebracht. Dann stand der Laden. Und aus sowas hat sich dann so ein Streik entwickelt. Also, was du ansprichst, bis es mal so weit kommt, dass so eine Belegschaft sich das traut, das ist ein sehr langer Prozess. Ne? Und das kann man jetzt auf Studierende irgendwie gar nicht übertragen, was ich da jetzt anspreche.
Aber doch nicht. Wir haben ein ganz anderes Thema. Also du hast es ja auch so ein bisschen angeschnitten schon, Hartz IV, dass das für euch auch ein Thema ist. Und da wollte ich jetzt versuchen, mal so ein paar Sachen darüber zu sagen oder zu ventilieren, wie dann Vision und Abwehrkampf, wie das irgendwie zusammenhängen kann. Also irgendwann war es ja klar, Ende 2004, Hartz IV muss weg. Das mobilisiert nicht mehr viele Energien, so einfach nur zu sagen, und dann wurde halt in ziemlich breiten Kreisen so dieser Bewegung gegen Hartz IV und gegen Lohndumping wurden dann also verschiedene Forderungen diskutiert und schließlich und endlich ist man dann halt über einen sehr breiten, Konsens so gekommen, dass man sagt, Regelsatzerhöhung, also nicht dieses bedingungslose Grundeinkommen, weil es irgendwie alles über den Haufen werfen würde und wahrscheinlich auch Sachen, die Gewerkschaften und also die Arbeitnehmerschaften einfach erkämpft haben, mit viel Blut auf der Straße und so weiter, einfach so wegschmeißen würde. Das gesamte Sozialversicherungssystem, paritätische und so weiter. Also Regelsatzerhöhung, gesetzlicher Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung als so drei Forderungen, die sich gegenseitig bedingen und gegenseitig fördern sozusagen. Wenn gesetzlicher Mindestlohn durchgesetzt wird, dann können die Kollegen dadurch, dass sie nicht mehr so viel Angst haben davor, dass sie auf Löhne verzichten müssen, können sie vielleicht wieder Arbeitszeitverkürzung denken, so diese Logik und so weiter. Und in dem Sinn dann also einfach zu sagen, wir brauchen eine Trendwende, das Kapital hat Schritt für Schritt die Errungenschaften sozusagen zurückgedrängt, hat eine Walze in Gang gesetzt, die immer weitergeht und kaum zu stoppen ist, auf verschiedensten Ebenen einfach. Der Staat unterstützt das Ganze nochmal durch Repression gegen Erwerbslose Und das muss halt, diese Walze muss halt gestoppt werden. Und wenn die Leute, so denke ich halt, wenn die Leute das beginnen zu denken, dann machen sie sich halt Gedanken darüber. Ja, stimmt ja, Arbeitszeitverkürzung, das wäre ja eigentlich was Denkbares. Wenn jetzt erstmal Erwerbslose ein menschenwürdiges Leben haben könnten, weil das Kapital nun mal nicht die Arbeitszeit freiwillig verkürzt, weil das Kapital nun mal nicht dafür sorgt, dass die Arbeit insgesamt gut verteilt wird, sodass jeder eine wirklich gesicherte Existenz und ein würdiges Leben in dieser Gesellschaft hat, sondern uns halt gegeneinander ausspielt, dann muss das Kapital halt dadurch dazu erstmal gesamtgesellschaftlich gezwungen werden, indem wir gesamtgesellschaftlich einfordern, Leute, die keinen Job mehr abbekommen in der jetzigen Verteilung, die müssen trotzdem ein menschenwürdiges Leben haben, die dürfen nicht gegen diejenigen, die noch einen Job haben, ausgespielt werden. Und so auf diesem Weg dann halt diese Utopie, eine ganz andere Verteilung der Arbeit und so weiter denkbar zu machen und dann eventuell auch das Kommando über die Arbeit, dass es dann halt auch irgendwann zur Disposition steht. Also das hätte den Vorteil, dass halt über Fortschritte, die in der gesellschaftlichen Diskussion vonstatten gehen, dass jetzt über gesetzlichen Mindestlohn wenigstens ganz breit debattiert wird, über Regelsatzerhöhungen und so weiter, dass dadurch die Leute das Gefühl kriegen, dass da wieder was in Bewegung kommt, in einer anderen Richtung.
Ich muss irgendwie beides passieren. Bei uns beim Streik 2004 war in der Diskussion entweder wir hauen jetzt mal hier auf den Putz oder Hartz IV. Ja, die Leute wissen das schon, haben mit ihren Familien genug, die mit ihrer Verwandtschaft da zu tun, die damit rumkrebst mit Hartz IV. Also wir müssen in beiden Bereichen, die Abwehrkämpfe verbinden mit der Debatte, mit der Behauptung, das hat alleine so, reicht das nicht. Also es reicht auch nicht, Mindestlohn zu fordern, aber es ist notwendig, dafür zu kämpfen. Aber wir müssen über die Lohnfrage miteinander reden, weil wir unseren Kindern, wenn wir sagen, jetzt Mindestlohn, müssen wir gleichzeitig aber auch im Auge behalten, dass das alles also neue Angriffe provozieren wird, von Kapitalseite, neue Tricks von Staatsseite aus. Also wir kommen nicht drum herum, eine generellere Debatte zu verlangen von den Leuten, mit uns zu führen.
Ich finde es, also ich kann schlecht über die Produktion sprechen, weil ich in der Uni arbeite. Wenn es jetzt auch einen Ansatz versuchen würde, also mich auf Produktionskonzepte oder so zu beziehen, ich weiß auch nicht, ob so Bilder, Parallelen, die Universität als Fabrik so passend sind. Aber was ich erfahren habe, ist, ich wollte nochmal auf dich eingehen. Es gab ja, ich muss mich mal in den Zahlen jetzt korrigieren, es gab 2003 im Land Niedersachsen so eine Sparauflage. Ne? Irgendwie so war das dort. Ich habe in Oldenburg zu der Zeit studiert und was passiert ist folgendes. Es gab Streikauflagen, also auf Institute zugemacht werden und ganz normale Studierende haben sich zusammengesetzt. In Arbeitskreisen, erstmal auf Fachschaftsebene und dann über den AStAG koordiniert und haben diskutiert, wie sie das finden. Eine ganz nachvollziehbare Forderung, wie wir können unser Studium nicht abschließen, bisschen ganz ja, auch verständlichen Kritik an so einer Bildungspolitik. So wollen wir unsere Bildung nicht haben. Und plötzlich kam man eine ganz interessante Diskussion mit den ganz normalen Studierenden, mit denen ich vorher nie diskutiert hatte, wie ich mir das Studium vorstelle, wie ich arbeiten und leben will. Und da waren nicht alle meiner Meinung und auch nicht alle waren der Meinung, dass das eine Zurichtung zu Humankapital war. Aber es kam eine Kritik. Also man kam ins Gespräch und so über Jahre, kann man jetzt auch so vielleicht im Nachhinein mal sehen, über Jahre haben die sich auch weiterentwickelt und die haben dann ein Laster getragen und haben ihre Erfahrungen in Politik gemacht und sind auch weiter nach links. Kontinuierlich. Und von daher bin ich da eigentlich gar nicht so, ja, so schlecht dahin. Ich finde übrigens, dass es natürlich richtig ist, dass man aus dem Alltagsleben und aus der Alltagsarbeit Konzepte entwickeln muss. Das finde ich schwierig zu diskutieren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich da anknüpfen? Kann ich nicht, weil ich nicht in der Produktion stecke. Ich weiß nicht, wie meine Produktion koordiniert. Ich könnte mir auch gerade vorstellen, wie ich im Bildungsbereich was Gutes koordinieren kann. Aber was ich machen kann, ist natürlich, mich auf so eine allgemeinpolitische Ebene einzubringen. Ich mache das in der Partei. Ja. Dann bringe ich halt in die öffentliche Debatte Themen ein über Bildungspolitik bis zu Lohnpolitik oder so, aber eben auch andere Konzepte von Gesellschaft, Sozialismus zum Beispiel. Ich finde es ein Wort, das man aussprechen darf. Und das gehört einfach zusammen. Und das habt ihr jetzt gar nicht mehr über Produktionsarbeit gesprochen. Ja, aber wir müssen uns auch organisieren. Wir müssen uns meinetwegen autonom organisieren. Ja, das kann man für eine antikapitalistische Linke oder so machen. Das kann man aber auch in der Partei machen. Also, ich meine, du hast von Kommunisten gesprochen, die waren ja auch organisiert, wahrscheinlich in einer leninistischen Partei oder was auch immer.
Ich habe mich jetzt selber einmal draufgesetzt. Inzwischen hat das Thema dreimal geswitcht. Ich will genau zu dem Punkt auch was sagen. Also uns ging es ja, auch als wir es konzipiert haben, weniger darum, dass wir jetzt lernen, welche Konsequenzen kann man jetzt aus den Produktionsbedingungen ziehen, sondern ein Feeling dafür zu kriegen, wie man mit diesen Widersprüchen umgehen kann. Und ich finde, davon findet man durchaus auch Sachen an der Uni. Also auch welche, die sozusagen auf eine Perspektive verweisen. Also ein ganz junges Beispiel in der aktuellen strunzkonservativen Asta-Zeitung ist jetzt ein Artikel darüber, in dem Open Access gefordert wird. Also freier Zugang zu allen veröffentlichten Publikationen, wo ein Jurist ganz solide durchargumentiert, dass was von der Gesellschaft produziert wird, dann an einen Verlag übergeben wird, warum der das denn dann privatisieren darf. Und warum die Bibliotheken nur so viele Exemplare rausgeben dürfen mit ihren digitalen Ressourcen, wie sie auch abonniert haben. Dabei könnte man ja mit den digitalen Ressourcen so viele rausgeben, wie man möchte. So. Also gerade zum Beispiel so ein Thema wie Wissen, das sich ja von Grund auf so ein bisschen der wahren Form sperrt, weil es so schön leicht duplizierbar ist, hat ja unglaublich viele Ansatzpunkte dafür. Also alles, was du erwähnt hast, die Frage von, da arbeiten 5 Leute daran, dieselbe Sache zu produzieren und arbeiten in Konkurrenz zueinander. Das können die Naturwissenschaftler hier jeden Tag durchdeklinieren. Die müssen jeden Tag die Publikationsorgane ihre einschlägigen Journale überprüfen, ob nicht irgendein Forscherteam in Kuala Lumpur nicht gerade genau das rausgebracht hat, woran sie gerade geforscht haben und sie deswegen jetzt ihre Diss wegschmeißen können, so, weil die ist jetzt nicht mehr up to date, ist schon veröffentlicht. So. Also über solche Themen, finde ich, kann man auch durchaus an diese Perspektivendiskussion sozusagen daran anknüpfen. Und auch über diese Frage von Soft Skills zum Beispiel. Ja? Also in dem Bachelor werden jetzt einerseits diese quadratisch-praktischen Pakete geschnürt, indem man sozusagen wo die einem sagen, so und so lange darfst du dich mit dem Buch beschäftigen. Auf der anderen Seite werden ganze Bereiche geschaffen, in denen man sich damit beschäftigen soll, ja, dass man sozial kompetent wird. Also im Prinzip wird einem vorher das Sozialkompetente abtrainiert, indem man der Konkurrenz zueinander gestellt. Und dann darf man ein lustiges Bonmot, einen Inline-Kurs machen, wo man man sich in den Professionalisierungs- oder in den Qualifikationsbereich reinschreiben darf. So, ne? Also auf der Ebene, finde ich, ist da durchaus was zu holen für so eine Debatte.
Ich würde das auch teilen, dass man das auf der Ebene machen kann. Ich würde gerne noch mal ein bisschen was über deine Erfahrungen wissen, weil du immer so in der Zukunftsform gesprochen hast. Du hast immer gesagt, man müsste das verbinden. Du hast ja nun lange Zeit da auch im Betrieb verbracht und viele Gespräche geführt und führst sie wahrscheinlich heute noch. Hast du irgendwie Erfahrungen, ob das klappt, da sozusagen über dieses Ding, sei es in schriftlicher Form oder sei es wahrscheinlich noch eher in Gesprächen, ob man da an die Leute rankommen kann? Oder gibt es da einfach noch keine Erfahrungswerte, die sich auszuwerten lohnen?
Ich habe erzählt von den 2 Bildungsurlauben, wo wir sozusagen uns jeweils eine Woche mit Visionen beschäftigt haben. Und wo am Anfang ein bisschen das Gefühl da war, hier, sollen wir jetzt hier spinnen hier die Woche oder was haben die vor? Ne? Ja, also haben 2 Leute aus unserer Gruppe im Wesentlichen Und der Leiter, der Willi Hayek, der ist dafür bekannt, hat beim DGB gearbeitet und macht bei uns so Referent. Und der versucht, gesellschaftliche Transformationsprozesse in Frankreich zu beobachten und erzählt uns denn, was da abgeht. Ja? Also das klappt dann, mit den Leuten darüber zu reden, wenn rüberkommt, dass für unser Schicksal und dass unserer Plan, dass solche Überlegungen unabdingbar sind. Dass wir den Kopf oben drauf haben, um solche Überlegungen anzustellen. Weil alles andere zu hoffen, dass es nochmal gut abgeht, wie früher, einmal bei Opel, immer bei Opel. Und hat der Junge noch eine Lehrstelle, dann hat der auch ausgesorgt. Die Leute wissen, das Modell haut nicht mehr hin. Ja, also, und von daher sehe ich erstmal die Chance, solche Debatten da unterzubringen. Und was weiß ich, wenn der aus Frankreich erzählt, also um so ein Beispiel zu erzählen, da gab es einen Streik von Verkehrsleuten, Busfahrern, vor ein paar Jahren, ich glaube bei der 95er-Bewegung. Und da haben die in Rouen, in anderen Städten, haben die das so gemacht, die Streikenden, dass die gesagt haben, wir fahren die Busse, ihr bezahlt mal nicht. Wir wollen euch von hier nach da bringen, ihr müsst irgendwie transportiert werden, aber wir kassieren nicht. Das war eine andere Form von Streik, aber da wurde die gesellschaftliche Bedeutung, so ein Transportsystem lebendig zu halten und ihre wichtige Rolle in so einem System wurde den Leuten auch vermittelt. Und die konnten sich dann auch mit denen solidarisieren und sagen, okay, wir bezahlen mal nicht. Und man muss so nach Beispielen suchen, wo man die Menschen in so generelle Debatten reinholt. Ich finde auch die Bewegung der Beschäftigten auf dem Lande, da Beauvais und so in Frankreich, hat er auch viel erzählt, die haben zusammengebracht Gesundheitsprojekte mit ihrer landwirtschaftlichen Arbeit. Ja, und haben also Leute, die sich in Initiativen, in Krankenhäusern und wo auch immer im Gesundheitsbereich bewegen, haben die zusammengebracht mit ihren Bestrebungen, eine gesunde Ernährung auf die Beine zu bringen. Also es geht immer da um gesellschaftliche Transformationsprozesse sichtbar zu machen oder gesellschaftliche Zusammenhänge, sodass man in das Gespräch kommt, wir könnten das auch sinnvoller gemeinsam organisieren. Also deine Frage so zu beantworten, dass ich jetzt eine Statistik vorlegen kann, wir haben so und so viele Menschen jetzt in diese Gedanken reingezerrt und die bewegen sich auch brav weiter da drin, so geht das nicht. Aber ich glaube, dass die mit uns jetzt geredet haben und Bildungsurlaub gemacht haben, dass die nach Hause kommen und an der Theke, wo warst du denn, ja, was habt ihr da denn gemacht? War Spinnerei oder was, dass die dann, nee, sagen was nicht, hör mal zu. Und fangen dann auch an, solche Art Gedanken zu verbreiten. Also, was bleibt uns anders über, als jetzt diese Art Überlegungen voranzubringen?
Was der Edgar sagte und auch nochmal eure Geschichte, geht noch ins Herbst 2004. Das war ja zeitgleich, das war dran, aber eher zufällig, wo vorher eben diese Bewegung ja da war, was ja in Deutschland eigentlich nur nie gegeben hat, dass so viele Leute auf die Straße gingen und im Grunde allerdings dieser verkürzten Formel weg mit Hartz IV. Ihr habt im Grunde die Rolle drin bleiben. Das heißt, diejenigen, die im Produktionssystem drin sind, wollten eigentlich da drin bleiben. Nicht? Bis auf die, die haben auszahlen lassen. Und draußen liefen jetzt ein paar Wochen vorher Leute rum, die wollten ja eigentlich wieder rein. Aber sie können nicht reinkommen in dieser Form, sondern die hätten nur die richtige Form und der gewesen. Das war eins, der dabei geschildert. Aber sie waren nicht gemeingültig oder keine Gemeinschaft. Nicht? Im Grunde um Arbeitszeitverkürzung. Das hätte es nicht gegeben, gar keine Frage. Nicht? Aber man hätte mal gegen Arbeitszeitgesetz und das hieß ja, auch wenn diese Bewegung ist, natürlich so, es wäre getroffen. Mit diesem Weg mit Hartz IV, völlig verkürzt, von mir aus auch weg mit Arbeitslosen, egal wie. Aber man hätte im Grunde mit dieser Formel wieder anknüpfen können bei einer sozialen Gelegenheit. Nicht? Und da kriegt das schon eine Verbindung am Handlungsfeld und auch im historischen Sinn. Das ist leider im Grunde durch ziemlich penelehafte Formel im Grunde im wahrsten Sinne des Wortes vergleichbar. Leider. Und bevor das so was wiederkommt, ist die Frage. Aber tatsächlich ist es so, inwiefern hier jetzt die Frage der Lebensführung, wie lange muss ich arbeiten und was für eine Alterskultur gibt es daraus, die da bei deinem Grund anliegt. Ne? Da müsste das zusammengeführt werden.
Ich wollte eigentlich nur noch mal, Entschuldigung, ist jetzt wieder ganz gut. Nochmal auf die studentischen Möglichkeiten kommen, so wie keine Ahnung. Und dann ganz zentraler Gedanke ist dabei die Frage der Zyklen, der Lebenszyklen, der Arbeitszyklen, der Semesterzyklen, der Wochenzyklen und so weiter. Also der Zeiträume, in denen man bestimmte Tätigkeiten organisieren muss. Und wenn man das mal genau für den studentischen Alltagsbestand mal genau durchforstet, stellt man fest, es gibt bestimmte Phasen im Jahr, da ist sozusagen die Freizeit oder ist die Bereitschaft sozusagen, sich mit politischen Themen zu beschäftigen, größer als in einer. Das ist ganz banal. Ne? Das gibt es wahrscheinlich anderswo auch, aber ich finde gerade so im Uni-Bereich ist das eben besonders häufig hier nochmal. Und diese Frage, auf was einigen sich die Leute dann, die ist, hängt bei aller Erfahrung meistens damit zusammen, dass es irgendwie sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und der kleinste gemeinsame Nenner waren fast immer irgendwelche ökonomischen Fragen, also letzten Endes so Studiengebühren irgendwie so materielle Verbrauchsstreichungen oder so Geschichten, dass Institute gestrichen werden sollten, aufgelöst werden sollten, so Organisationsfragen und sowas, also so an solchen Fragen organisieren sich die Leute dann. Und alles andere, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, diese Bereitschaft, was zu machen und mehr zu machen sozusagen, die hängt dann wirklich ganz zentral damit zusammen, wie sozusagen in so einer Streikbewegung oder in so einer Widerstandsbewegung dann auch zusätzliche Ressourcen über die Gemeinsamkeiten, die gewonnenen und über die verbesserte Reproduktion, in Anführungsstrichen, dann dazugewandt werden und die dann auch entsprechend eingesetzt werden können. Und ich sehe das Ganze gar nicht so negativ und auch nicht so pessimistisch, also auch wenn es im Moment alles scheinbar am Schlafen ist. Also ich finde auch das Argument, was du gemacht hast, gut, also diese Geschichte mit diesen Exit-Sachen. Ne? Also es gibt immer wieder was, und man merkt es.
Ich bin ganz froh, dass das, also ich habe immer große Schwierigkeiten, weil ich ganz unsicher bin. Manchmal komme ich mir dann vor, ich spreche wie aus einer anderen Welt, weil die unter den radikalen linken Leuten, die jetzt wirklich Kapitalismuskritik drauf haben, sind eben eigentlich wenige, die so aus Betrieben kommen. Ne? Das ist ja eben ein großes. Und so eine Debatte jetzt zu führen und gleichzeitig ein bisschen zu vermitteln, also welchen Stellenwert das für uns haben muss, dass wir also sozusagen die Fantasien nicht vom Überbau aus angehen, wie leben in einer anderen Gesellschaft Lehrer oder so, sondern dass wir als erstes danach fragen, wie wird die Uhr produziert, wie kommt die Flasche auf den Tisch. Also das finde ich immer eine Schwierigkeit und da habe ich heute das Gefühl, dass es irgendwie akzeptiert wurde bei meinem Rangehen, dass die Überlegung sozusagen eine Grundüberlegung ist, die man mit den Leuten, die hier in den Büros, Geschäften, Fabriken oder auf arbeitslos sind, die man mit denen führen muss. Und dass dann auch über den Weg eher die Hoffnung aufkommen kann, das läuft nicht auf eine neue Verarschung uns gegenüber zu, wie das in der Vergangenheit unter den Wörtern da begriffen Sozialismus und Kommunismus oft erfahren worden ist, eine neue Macht, Elite an, sondern diese Schwierigkeit, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich da irgendwie mit durchgedrungen bin mit dem Ansatz. Insofern bin ich habe auch ein bisschen dafür plädiert, so einen Kreis zu machen. Ich habe jetzt am meisten gequatscht, aber ich finde, unter uns ist ein Streit um die Fragen wirklich nötig, ein solidarischer Streit. Ne, im Besinn darauf, dass wir keine Hoffnungsträger sind derzeit mit unserer Minderheit.
Ja, in der Hoffnung, dass sich das bald ändert. Danke, dass ihr da wart.